Wir sehen, dass insbesondere zwischen der EU und Türkei sind die Beziehungen transaktional, einfach fallbezogen, wie Ukraine, Migration, Syrien. Konditionalität wirkt begrenzt natürlich, weil EU-Beitrittsperspektive der Türkei ist kaum glaubwürdig. Daher ist es schwierig, eine scharfe Kritik aus den europäischen Hauptstädten zu hören.
Anfang Juli kommt die NATO zu ihrem Gipfeltreffen zusammen. Es wird um Drohnen und Verteidigungsbudgets gehen, um die Geschlossenheit gegenüber Moskau und um vieles mehr. Gastgeber ist die Türkei. Über deren Fähigkeiten und die Rüstungsindustrie redet man im Bündnis gern, über deren inneren Zustand schweigt man aber lieber. Wir schauen deshalb heute auf die innenpolitische Lage in der zunehmend autokratischen Türkei und ihre Rolle für das NATO-Bündnis. Das ist Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Mein Name ist Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bialecki. Innenpolitisch sind in der Türkei die Masken gefallen. Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht sozusagen voll durch. Die parteiinterne Wahl der wichtigsten Oppositionskraft, der CHP, wurde gerichtlich annulliert. Ihr Anführer wurde abgesetzt. Erdogans gefährlichster Herausforderer, Ekrem İmamoğlu, sitzt seit über einem Jahr in Haft und vor diesem Hintergrund wird nun der NATO-Gipfel zur Bühne für Ankara. Wir freuen uns sehr, dass wir über all das heute am 29. Juni mit Dr. Hürcan Asli Aksoy sprechen können, Türkei-Expertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik und Senior Fellow dort. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Frau Aksoy, wenn Sie die heutige Türkei einordnen müssten auf dem Spektrum zwischen defekter Demokratie hier und konsolidierter Autokratie dort. Wo steht das Land und was bringt Sie zu dieser Einschätzung?
Ich kann ganz genau sagen, dass das politische System der Türkei in den konsolidierten Autokratie steht. Weil, wie Sie auch in Ihrem Eingangstext gesagt haben, die politischen Entwicklungen der vergangenen Monate können wir nicht unabhängig voneinander betrachten. Sei es Ekrem İmamoğlu's Verhaftung und dann die juristischen Angriffe auf die Oppositionspartei CHP, aber auch gleichzeitig ihr Dialog mit dem PKK-Gründer Abdullah Öcalan, Verfahren gegenüber oppositionellen Politiker und Politikerinnen, und Verhaftung Journalisten, Anwälte, Studierenden und so weiter. Das ist ein Teil einer politischen Strategie, die das Land von einem kompetitiven Autokratie, wo eigentlich die Wahlen stattfanden, nicht fair, aber frei waren, auf eine andere Ebene. Und das ist dann die konsolidierte Autokratie, wo die Wahlen auch ihre Bedeutung verlieren, dass die quasi eine Formalität bleiben. Weil die gewählten Politiker und Politikerinnen sind ersetzt und meistens von den Regierungsleuten. Daher beschreibe ich das politische System in der Türkei als eine hegemoniale Autokratie.
Wenn Sie das so sagen, es ist eine konsolidierte Autokratie, würden Sie auch sagen, das ist jetzt nochmal ein qualitativer Bruch, den wir beobachten oder eigentlich die konsequente Fortführung dessen, was wir seit 2017 spätestens mit Erdogans Präsidialsystem beobachten?
Ja und nein. Eigentlich das, was Sie erwähnt haben, 2017 mit präsidentiales System, war so gesehen ein erster Schritt. Aber wir hatten bestimmte Bruchpunkte. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich ein Kontinuum vom letzten Jahr, als Ekrem İmamoğlu, Istanbuler Bürgermeister, festgenommen wurde. Damals hatte ich auch meine Kollegen ganz klar gesagt, das ist ein weiterer Schritt in Autokratisierung in der Türkei. Damals wurde ja von der Mehrheit der Istanbuler Bürger und Bürgerinnen gewählter Bürgermeister im Gefängnis gestellt, was natürlich früher im System auch passiert war bei den kurdischen Kommunen im Osten des Landes. In Istanbul war niemals der Fall, aber diesmal, dass die Regierung in die innerliche Funktion einer Oppositionspartei eingreift, ist noch ein weiterer Schritt. Wichtig ist es, dass die Regierung so gesehen die Opposition selber steuern will, dass es organisatorisch zu schwächen, interne Konflikte zu vertiefen. Und das nennen wir eigentlich auf Englisch so Opposition Management. Also 2017 war Neuordnung des Systems von parlamentarischen in präsidentiellen und diesmal das einzige Dimension, die übrig war für eine demokratische Institution, politischer Wettbewerb, wird völlig von der Regierung so gesehen reguliert.
Das heißt, Frau Axel, wenn wir Sie da richtig verstehen, dass die Justiz eigentlich nur noch ein Instrument des Machterhalts ist, oder? Oder gibt es irgendwie noch so Reststücke von einer richterlichen Unabhängigkeit? Weil der Umbau des Systems, der ist ja dann eigentlich schon abgeschlossen, oder?
Justiz ist abhängig von der Regierung, von der Exekutive, das ist ja klar. Aber das ist immer der Fall in der Türkei, im politischen System Türkei gewesen. Wir haben Türkei niemals als liberale Demokratie definiert. Die Türkei war immer die defekte Demokratie. Und grundsätzlich war ja, weil das Justizsystem auch von der AKP, von dem damaligen politischen Elite, insbesondere von der militärischen Elite quasi abhängig.
AKP, sagen wir nochmal kurz dazu, das ist die Regierungspartei von Erdogan.
Das ist die Regierungspartei. Vor der Machtübernahme der Regierungspartei AKP war Justiz auch nicht völlig unabhängig. Aber jetzt der Rahmen, die Intensivität der Intervention in Justiz ist enorm und man kann nicht von freien Rechtssystem, unabhängigen Rechtssystem sprechen. Es gibt natürlich hier und da manchmal Gerichtsurteile, wenn es nicht um hohe politische Fragen geht. Aber das kann man ja so sagen. Und wir sehen, dass die neuen politischen Elite unter Erdogan und AKP, die benutzen nicht militärische Instrumente wie Coup d'État, die benutzen juristische Instrumente und in der Türkei nennt man das auch als juristische Coup, alles was seit dem letzten Jahr passiert ist.
Jetzt haben Sie eben schon Ekrem İmamoğlu angesprochen, also der Präsidentschaftskandidat, der jetzt seit März 2025 in Haft sitzt und so als der wichtigste Konkurrent Erdogans galt und gesagt, das war eigentlich dann der Beginn der neuen Dimension des Opposition Managements, des Vorgehens gegen die Opposition. Können Sie nochmal erklären, inwiefern war Ekrem İmamoğlu da die zentrale Schlüsselfigur und hat dann dazu geführt, dass man auch weitere Maßnahmen gegen die Opposition ergreifen konnte?
Also Ekrem İmamoğlu, der gewählte Bürgermeister Istanbuls, der hat ja die AKP dreimal zerlegt, so gesehen. Erstmals 2019 Kommunalwahlen, was von der Regierung nicht akzeptiert wurde, der Verlust. Und dann der Wahlrat hat sich entschieden, dass die Istanbuler Kommunalwahlen wiederholt werden sollen und hat Ekrem İmamoğlu mit größeren Distanz gewonnen. Ja, das heißt zweimal in 2019 und dann 2024 hat der AKP auch nochmal verloren und auch in Ankara. Und daher AKP und Erdogan hat gesehen, dass die AKP graduell oder inkrementell die Wahlen verliert und Polarisierung der Gesellschaft genügt nicht mehr und dass Opposition trotz ideologischer Unterschiede kooperieren kann. Bei den Kommunalwahlen hat die Hauptoppositionspartei CHP zusammen mit den kurdischen Partei gemeinsame Kandidatinnen und Kandidaten angestellt. Also was im 23 nicht geklappt hat, 2023 bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, hat es bei den Kommunalwahlen geklappt. Das hat die Regierung und Erdogan gesehen. Deswegen war İmamoğlu ein ganz klarer Herausforderer. Darüber hinaus natürlich die Meinungsumfragen. Ekrem İmamoğlu und der Ankara-Bürgermeister Mansur Yavaş, die haben beide höhere Stimmenzahlen als Erdogan gehabt. Daher hat die Regierung sich entschieden, eine verschärfte Repression gegenüber der Opposition anzuwenden. Aber wenn man darauf anschaut, welche Instrumente die Regierung benutzt, sind die drei Instrumente. Erstens Repression, zweitens, was wir erwähnt haben, organisatorische Steuerung und drittens Kooptation. Repression ganz klar, Einschränkung bürgerlicher Rechte, politische Rechte und bürgerliche Freiheiten, Oppositionelle werden ins Gefängnis gestellt, sogar die Anwälte, die Oppositionspolitiker vertreten, werden im Gefängnis gestellt. Zweitens, die Steuerung der Opposition. Die Regierung hat durch die juristischen Mittel in CHP-Parteitag eingegriffen, Gerichtsverfahren werden und Parteiführung umgestellt. Das Regime will Opposition nicht vollständig ausschalten, sondern kontrollieren und fragmentiert halten, berechenbarer machen. Also wenn die Regierung in die Opposition eingreift, dann können sie auch berechenbarer sein. Und drittens Kooptation. Wir sehen in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren, dass die Oppositionspolitiker nicht nur von den ehemaligen AKP-Personen gegründeten kleinen politischen Parteien, sondern auch von der CAP Politiker und Politikerinnen zu sich gewonnen hat. Also dass die sozusagen Mitglied der AKP geworden sind. Und diese drei Instrumente der Regierung hat das System völlig unter der Kontrolle der Exekutive, wo die Opposition einfach kontrollierbar und berechenbar bleibt. Und dagegen gehen jetzt ein Teil der CHP unter der gewählten Parteivorsitzenden Özgür Özel.
Um da einzuhaken oder da weiterzumachen, der jetzt kürzlich abgesetzte CHP-Chef Özel, der setzt ja auf wöchentliche Kundgebungen und fordert vorgezogene Neuwahlen. Das ist so eine Art Doppelstrategie, ne? Also Straße hier und Wahlforderung da. Ist das denn aus Ihrer Sicht tragfähig oder läuft sich das ein bisschen tot, weil die Repression einfach so stark ist, wie Sie sie gerade beschrieben haben?
Es ist eine schwierige Frage, weil ich finde, die CHP als Oppositionspartei hat endlich den Zugang zur Gesellschaft gefunden, nach jahrelangen sogenannten Elitenpartei zu sein und so weiter. Daher denke ich, Özgür Özel's Strategie, auf den Straßen zu bleiben, die Wählerbasis intakt zu halten, ist es wichtig. Jetzt sind wir auch in sommerlichen Zeit, daher ist es auch einfacher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das weitermachen wird. Und da muss ich eine kleine Fußnote machen. Özgür Özel ist nur 51 oder 52 Jahre alt. Er ist ziemlich jung, ziemlich energetisch. Man nennt ihn sogar hyperaktiv. Und das kann er machen. Aber es braucht eine weitere Strategie. Was passiert, wenn er selbst in Gefängnis gestellt wird? Soll dieser Teil der CHP unter Özel oder um Özel zu einer existierenden Partei gehen oder eine neue Partei gründen? Und beide Schritte haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wenn sie zu einer anderen Partei gehen, sagen wir mal, ja, eine nationalistische Partei, die auch säkular gerichtet ist, I-Partei, also gute Partei, oder zur türkische Arbeiterpartei. Ich habe zwei unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Dann verliert CHP eigene Wählerschaft, weil die Partei ist ja im Endeffekt eine Gründungspartei der türkischen Republik. Diese Strategie beinhaltet Risiken. Wenn Sie eine neue Partei gründen, man braucht mindestens 90 Tage und wenn die AKP inzwischen plötzlich Wahlen vorschieben würde, könnte dann die neue Partei nicht in Wahlen reingehen. Und es ist auch natürlich nicht einfach, dieses gesamte Netzwerk der CHP beizubehalten, weil das ist eine Partei, die 100 Jahre alt ist. Ja? Wie können Sie innerhalb ein paar Wochen so ein Netzwerk behalten? Also daher glaube ich, gerade gibt es eine interne Diskussion innerhalb Özels Zirkel.
Wenn Sie das so beschreiben, die CHP ist aber ja auch schon in sich ein Stück weit gespalten. Also es gibt die Anhänger von Özel, aber es gibt durchaus auch Menschen, die Kemal Kılıçdaroğlu, der frühere Vorsitzende, der jetzt wieder sozusagen qua Gericht ins Amt gesetzt worden ist, die auch ihm anhängen. Also inwiefern beobachtet man da jetzt eine Spaltung der CHP und zahlt das auf das Kalkül ein, was zum Beispiel Erdogan verfolgt?
Die Partei ist in sich gespalten, das ist ja klar. Also Kılıçdaroğlu hat auch eigene Leute, Führungspersonen, die gegen Özel auch gegangen sind, schon vor einem Jahr. Ich kann leider aus der Wählerperspektive heraus nicht viel sagen, weil da gibt es sehr starke Äußerungen aus der Vertreter der alevitischen Kommunen, die Kılıçdaroğlu nicht wählen würden. Ja, weil Kemal Kılıçdaroğlu ist selbst ein alevitischer Türke aus Tunceli, aus Dersim. Da sind aber doch ein paar andere alevitische Gemeinden oder Vereine, die für ihn sprechen. Daher ist es nicht ganz klar, wie groß die Unterstützung ist, aber Kılıçdaroğlu hat, was ich ganz genau sagen kann, keine Unterstützung unter den Jugendlichen. Ich war bis vor kurzem in der Türkei im Urlaub natürlich, aber ich habe bemerkt, er hat auch keine Unterstützung bei den Rentner und Rentnerinnen. Die sind sehr, sehr geärgert, die immer die CHP gewählt haben. Plus wir sehen, dass die regierungsnahen Medien die Entwicklungen mit großem Interesse verfolgen, also innerhalb der CHP. Wenn sie den gewählten Parteivorsitzenden Özel sehr scharf kritisieren und für die Krise innerhalb der Partei verantwortlich machen, stellen sie diesmal den ehemaligen Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu in einem deutlich positiven Licht dar. Also diese selben Zeitungen und Medien hatten Kemal Kılıçdaroğlu, bis er abgewählt wurde, immer scharf kritisiert, als Mutterlandsverräter, also auf Deutsch Vaterlandsverräter genannt, hat ihn beschuldigt, dass er mit PKK zusammengearbeitet hat. Und dieselben Leute, dieselben Journalisten schreiben jetzt, Kılıçdaroğlu will das Beste für die Partei und Özgür Özel und seine Clique oder seinen Zirkel verhalten sich wie Radikale und wollen die CHP zunichte machen. Also da sieht man auch, wenn regierungskritische Teil der Gesellschaft und Zivilgesellschaft sieht, dass regierungsnahe Medien plötzlich Kılıçdaroğlu im positiven Licht darstellen, wird er auch keine breitere Unterstützung bekommen.
Frau Axel, wenn wir mal den Fokus ein bisschen aufziehen, all das, was Sie beschrieben haben, die Repression, die Missstände, die Grabenkämpfe, davon ist ja international und davon ist in Deutschland sehr, sehr wenig die Rede. Welche Art von internationaler Unterstützung sehen Sie und was könnte die denn bei all dem überhaupt leisten?
Ich habe beobachtet, nur in Deutschland hat die SPD, weil CHP ist Schwesterpartei von SPD in Sozialistische Internationale. Daher hat man ganz klare, am Anfang in der ersten Woche, Videoaufnahmen von SPD-Politikern und Politikerinnen, Videobotschaften gesehen. Und ganz deutliche Kritik kam aus spanischen Sozialisten. Und viele Bürgermeister in Italien, Spanien, Holland haben auch die CHP-Bürgermeister und CHP-Leute unterstützt. Aber wir sehen natürlich keine Kritik auf der Bundesregierung-Ebene per se. Es ist ja klar, es fehlt weder der Bundesregierung noch den europäischen Regierungen an Informationen, sondern eine politische Strategie gegenüber Türkei. Das ist schwierig zurzeit wegen der geopolitischen Umstände. Sie haben ja eingangs auch erwähnt, dass nächste Woche sogar, 7. 8. Juli, NATO-Gipfel in Ankara stattfindet. Und man hat ganz klare politische Botschaft, dass man mit der Türkei gerne zusammenarbeiten wird in sicherheitspolitischen Fragen, insbesondere in Ukraine und auch, wenn man so gesehen, im östlichen Mittelmeer, Syrien und so. Aber man sieht leider keine gemeinsame politische Strategie innerhalb der EU.
Und auch nicht innerhalb der NATO, würde ich dann daraus rückschließen.
Genau, innerhalb der NATO gibt es einige Länder, die mit der Türkei gerne zusammenarbeiten, wie Polen, Rumänien, Bulgarien und so weiter und baltische Staaten, weil die Türkei auch mit denen rüstungsindustrielle Beziehungen haben, die Verkauf von Drohnen und türkische Truppen sind momentan im Baltikum auch tätig unter NATO-Mission. Aber wir haben auch Länder wie Deutschland, Schweden, Finnland, Holland, die eher ein bisschen lauwarme Situation haben oder Haltung oder sich lauwarm positionieren. Das heißt, die sehen, dass es wichtig ist, mit der Türkei zu kooperieren, aber die sind vorsichtiger. Und dann hat man eine dritte Gruppe von Ländern, à la Griechenland und Frankreich, die die Türkei überhaupt nicht in den europäischen Sicherheitsfragen sehen wollen. Aber wenn Sie im einzelnen Staaten anschauen, es gab mit Frankreich in rüstungsindustrielle Kooperation. Jetzt habe ich auch gelesen in der Welt, einen Bericht von der Zeitung Welt, dass die Bundesregierung auch von den Missiles interessiert ist, aber es wurde nicht bestätigt, weder von den deutschen Seiten noch von den türkischen Seiten. Vielleicht hören wir was darüber nach dem NATO-Gipfel. Das heißt, sowohl die EU als auch NATO hat unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen. Deswegen hat man keine kohärente Politik gegenüber der Türkei. Und wir sehen, dass insbesondere zwischen der EU und Türkei sind die Beziehungen transaktional, einfach fallbezogen, wie Ukraine, Migration, Syrien. Und Konditionalität wirkt begrenzt natürlich, weil EU-Beitrittsperspektive der Türkei ist kaum glaubwürdig, obwohl Erdogan und Außenminister Hakan Fidan das immer wieder erwähnt. Es ist ja klar, die Türkei erfüllt auf keinen Fall Kopenhagener Kriterien. Ja? Aber wo fängt man an? Ich beobachte in den letzten Jahren, dass die Beziehungen eher auf einer transaktionalen Ebene laufen, also Migrations insbesondere, ja? Dossier oder wirtschaftliche Kooperation. Daher ist es schwierig, eine scharfe Kritik aus den europäischen Hauptstädten zu hören.
Wenn wir noch mal beim NATO-Gipfel, dem bevorstehenden in Ankara, bleiben. Ich habe es am Anfang gesagt und auch das, was Sie jetzt erzählt haben, passt ja dazu, dass man versucht, mit der Türkei in dem Sicherheitsbündnis, in dem Verteidigungsbündnis zusammenzuarbeiten und natürlich sie als wichtigen Partner auch braucht, gerade mit Blick zum Beispiel auf die starke türkische Rüstungsindustrie. Gleichzeitig gab es jetzt zuletzt die Meldungen, dass zum Gipfel eine große Zahl der türkischen Journalisten nicht zugelassen wurde, keine Akkreditierung erhalten hat. Die NATO verweist jetzt darauf, man verlasse sich da auf die Einschätzung der Gastgeberländer, wo es dann mit Sicherheitsrisiken argumentiert wird. Inwiefern lässt sich das wirklich voneinander trennen, die innenpolitische Situation und die Rolle der Türkei als Sicherheitspartner?
Nicht ganz. Wir sehen ja, dass Innenpolitik und Außenpolitik auch in vielen Ländern zusammenhängen. Daher ist es nicht nur der Fall für die Türkei, aber im Endeffekt eine Art Presse hat sich verbogen, was die türkische Regierung sagt. Ja? Und dafür wurde auch von den türkischen Journalisten stark kritisiert. Ich kann Ihnen sogar sagen, wie viele Menschen verhaftet wurden. 180 Menschen werden verhaftet, nur in Ankara. Gegen denen wird Terrorismus vorgeworfen. Es ist komplett bizarr und das zeigt nochmal, dass die Regierung Terrorismusgesetze einfach missbraucht. Ja? Aber ich habe von keinem einzigen Premierminister oder Staatschef gehört, dass es nicht mit den Werten der NATO vereinbar ist. Aber wir verstehen auch gleichzeitig, dass die Türkei ganz durch diese Maßnahmen, dass man NATO nicht protestiert in der Türkei, dass man riesengroßen Plakaten vor den Ehrenviertel Ankara aufgehängt werden, damit die, wenn sie in die Stadt fahren, diese Armut und diese furchtbare urbane Stadtentwicklung nicht sehen können, haben sie alles verdeckt. Und das zeigt, dass die Regierung sich selbst, also die Türkei oder das Ankara sich selbst als verlässliche Partner und starke Partner zeigen will. Wir sind stark, deswegen wollen wir auch eine Rolle in der europäischen Sicherheit spielen. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich formulieren konnte. Also, dass es nichts gegen NATO passieren darf, während Staatschefs da sind und dass die Regierung das unter der Kontrolle hat. Also wir haben alles unter Kontrolle, wir sind mächtig und wir wollen in der Zukunft der NATO als mächtige Partner dabei sein, heißt es.
Dazu eine Nachfrage, Frau Axel, dass Erdogan diesen NATO-Gipfel als Bühne, als Legitimationsbühne nutzen würde und sich da inszenieren würde. Davon konnte man ausgehen. Gleichzeitig ist ja die Türkei in einer schweren innenpolitischen Krise. Die Inflation liegt bei 33% und vieles mehr. Glauben Sie denn, dass diese Inszenierung wirklich gelingen wird? Nicht nur an die Adresse der Staats- und Regierungschefs und innerhalb der NATO, sondern auch ans eigene Land?
Diese Inszenierung findet Zustimmung innerhalb der eigenen Wählerbasis. Also wir sehen jetzt seit einem Jahr, also furchtbare ökonomische Situation geht seit 2-3 Jahren weiter, wird aber die Regierung trotzdem wiedergewählt. Eigene Wählerbasis schaut an und sagt, ja, außenpolitisch steht das Land extrem stark und das ist dank Präsident Erdogan. Und das zählt aus, ja, aber gleichzeitig gibt es einen großen Unmut gegenüber ökonomischer Situation. Die Gesellschaft interessiert sich nicht, wie stark die türkische Rüstungsindustrie ist, sondern wie viel Geld die Leute verdienen, wie hoch die Preise sind, wie hoch die Inflation ist. Sie haben 33% gesagt, das ist natürlich die offizielle Zahl. Wenn man die unabhängigen Institutionen schaut, das ist um die 60-70%. Manchmal stehen keine Preise in den Supermärkten, weil es tagtäglich die Preise ändern. Also daher, Inszenierung wird gut verkaufen bei seiner eigenen Wählerbasis, aber auch bei den europäischen Staatschefs. Ja? Weil bei der türkischen Bevölkerung entsteht auch die Einstellung, dass Europa sich überhaupt nicht an Demokratie und Menschenrechte im Land sich interessiert. Die kommen nur, um die mächtige türkische Militär in ihren eigenen Sicherheitsfrage auszunutzen und dass die Beziehungen nur interessenorientiert ist und kein interessiert sich in den innenpolitischen Dynamiken oder Situationen.
Dann würde ich zum Schluss eine Zukunftsszenario-Frage stellen. Wenn wir vorausblicken auf die nächste Präsidentschaftswahl in der Türkei, was glauben Sie, ist das wahrscheinlichere Szenario? Sehen wir da die weitere Konsolidierung der Autokratie oder ist noch eine demokratische Wende möglich?
Oh, okay, Sie haben die Frage, ich dachte, ich kann die Frage nicht beantworten, aber Sie haben die Frage leichter für mich gemacht. Eine demokratische Wende erwarte ich nicht bei den nächsten Wahlen. Das System hat sich so geändert, dass Erdogan und die AKP hat für den Machterhalt alle Instrumente so weit ausgenutzt und erodiert. Es braucht jahrelange Überarbeitung, wie Sie das nennen möchten. Aber man soll das auch nicht vergessen. Die Wahlen scheinen jetzt als eine Institution Formalität zu sein. Aber die türkische Bevölkerung hat immer wieder die internationale Öffentlichkeit überrascht. Wenn es von oben zu viel diktiert wird, haben sie meistens dagegen gestimmt. Ich kann ein Beispiel geben. Als das Militär 1980 geputscht hat, die haben dann die jetzige Verfassung geschrieben. 1982 wurde das zugestimmt, aber 1983 sollte die Wahlen stattfinden, freie Wahlen, also natürlich mit vielen Einschränkungen. Und die haben nicht die vom Militär unterstützte Partei gewählt, sondern eine andere Partei, ja, unter den Notstandbedingungen. Daher denke ich, bei den nächsten Wahlen sehen wir keine demokratische Wende. Aber das heißt auch nicht, dass die Regierungspartei mit 75% gewählt wird, so wie der Fall in Russland ist oder in Ägypten ist. So denke ich. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass die Regierung nach dem NATO-Gipfel noch weitergehen wird und dann gegen Oppositionspolitiker Özgürözelein gehen wird.
Sagt Hürcan Asli Aksoy, Türkei-Expertin und Senior Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Danke.
Dann fassen wir mal zusammen, was halt noch besonders nach aus diesem Gespräch, was blieb besonders hängen. Ich mache den Anfang. Ich fand sehr interessant diesen Begriff Opposition Management, den kannte ich noch nicht und das trifft sehr gut, was gerade in der Türkei zu beobachten ist, nämlich, dass man ganz direkt eigentlich versucht, die Opposition zu spalten durch zum Beispiel eine Justiz, die da instrumentalisiert wird. Ich finde, Frau Aksoy hat auch sehr gut diesen Bogen gezogen, was eigentlich passiert ist seit İmamoğlu's Verhaftung vor jetzt dann anderthalb Jahren fast und wie es eigentlich der Prozess seitdem sich so verschärft hat. Und mit Blick auf den NATO-Gipfel, finde ich, ist nochmal sehr klar geworden, ja, wie ambivalent das einfach ist, dass die Türkei ein wichtiger Partner in Sicherheitsfragen ist und gleichzeitig diesen Gipfel jetzt absolut für eine Inszenierung nutzen kann. Das Bild von die Armenviertel werden abgehängt, das ist mir sehr hängen geblieben und fand ich sehr plastisch. Martin, wie ging's dir?
Genauso, Katharina. Das mit dem Abhängen der Viertel finde ich auch sehr faszinierend im negativen Sinn. Die NATO wird da nichts dagegen tun können. Da kann man fest von ausgehen, dass das wird nicht mal Erwähnung finden nächste Woche und andere tun es ja auch nicht. Die Bundesregierung schweigt auch fast vollständig dazu. Wenn wir alle mal auf unsere innere Landkarte schauen, auf die geostrategische Lage der Türkei, kann man sich das ein bisschen erklären, muss aber dann zugestehen, Realpolitik, die berühmte, ist eben das absolut Bestimmende. Und wir hatten es eingangs gesagt, wie sehr Erdogan durchzieht in all dem. Das ist eben nicht mehr nur eine defekte Demokratie, sondern wirklich ein, wie Sie gesagt hat, Frau Aksoy, ein erodiertes System, was nicht bedeutet, dass es komplett so kaputt ist, dass das auch nicht irgendwann mal besser werden wird, aber auf kurze Sicht eben nicht. Und das hat sie sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich, auf den Punkt gebracht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Pott und die Welt und auch am Ende dieser Staffel unseres Podcasts. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, sind aber schon im Spätsommer wieder für Sie da. Bis dahin können Sie, wenn Sie möchten, gerne in den bisherigen 12 Folgen stöbern. Sie können uns Themenwünsche für die neue Staffel schicken an die Adresse ip@dgrp.org oder Sie können die neue Ausgabe der internationalen Politik lesen, ganz frisch am Kiosk an Bahnhöfen und Flughäfen und natürlich im Abo. Ihnen allen einen schönen Sommer und danke fürs Zuhören. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Auch von mir eine gute Zeit. Alles Gute und auf bald.